Wir lernen ja jeden Tag irgendwie mit Gott, oder? Wir sind ja herausgefordert, in der Schule des Lebens zu reagieren. Egal, was gerade passiert, egal, in was für einer Situation wir gerade stecken, es geht letztendlich in solchen Situationen immer wieder darum, reagiere ich so, wie Gott das möchte? Und das ist eine Schule, die nicht immer so einfach ist. Manchmal beinhaltet sie Schicksalsschläge oder andere schwierige Situationen, mit denen wir dann umgehen müssen. Aber es gibt hier einen Weg, der uns etwas von dem auch ersparen kann, manchmal. Aber es ist ein Weg, der viel feiner ist, wie wir von Gott lernen können. Und ich möchte heute Morgen über diesen Weg predigen, über diese eine Art von Gott zu lernen. Und ich habe dazu den Text zugrunde gelegt aus Epheser 1, die Verse 16b bis 19. Und wer immer seine Bibel dabei hat, darf gerne mit aufschlagen, Epheser 1, Verse 16b bis 19, darf die Bibel dann offen behalten, weil ich mich heute sehr stark immer wieder auf den Text beziehen werde. 16b, ich lese. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Bis hierhin. Erstens, wir lernen auf Gottes Art. Ihr habt es gemerkt. Als ich diesen Text gelesen habe, da kommt ein Wort nach dem anderen. Er ist unglaublich reichhaltig, er ist unglaublich tief und es gäbe unglaublich viel auch über diesen Text zu sagen. Es ist wirklich einfach Wort Gottes in Reinkultur, etwas vom Schönsten, etwas auch vom Intensivsten, was wir überhaupt in der Schrift hier haben. Aber im Kern dieses Textes lehrt uns Paulus oder lehrt uns Gott eben genau das, wie wir von Gott lernen können. Und ja, Heini hat es ja schon ganz toll ausgeführt, hat gesagt, wie wir ja gelernt haben. Wir wissen ja eigentlich, wie Lernen geht, oder? Wenn der Lehrer etwas sagt, dann müssen wir das aufnehmen. Vielleicht ist er gnädig mit uns und er hilft uns, indem er mit Interaktion oder mit Gruppenarbeiten arbeitet. Und so können wir vielleicht den Stoff, den wir vermittelt bekommen, besser verarbeiten. Und dann geht es daran, zu pauken und auswendig zu lernen und zu begreifen. Hoffentlich verstehen wir auch die Formeln, oder? Um das geht es dann nämlich. Und dann kommt die Prüfung, oder? Dann kommt die Prüfung. Und dann die Note. Ja, wir haben es gelernt, oder? 5,5 oder 5. Wunderbar, super. So haben wir gelernt zu lernen. Aber das ist ein Weg, der nicht immer zu dem Ziel führt, zu dem es muss. Für Mathematik auf jeden Fall gut, für Geschichtsdaten auf jeden Fall gut und so weiter und so fort. Aber da gibt es einen Weg und das ist der Weg, den Gott wählt. Und der ist eben anders. Und wir kennen diesen Weg oder wir merken das ja auch, dass dieser Weg, den wir in der Schule oft lernen, nämlich dass wir Informationen nehmen und die versuchen hier zu verarbeiten, manchmal nicht so viel bringen. Und wenn die Informationen so gehaltvoll sind, dass es wert wäre, dass sie in unser Herz kommen, dann entdecken wir auf einmal, dass es hier ganz, ganz lange 30 cm sind. Es ist keine Einbahnstraße hier, das ist es nicht, aber vielleicht nur ein Fußweg. Und Gott lehrt uns genau umgekehrt. Das, was er uns bringt an Kenntnis, an Erkenntnis, an Erfahrung und so weiter, das kommt zu unserem Herz. Und dann gibt es hier eine Autobahn auf die andere Richtung. Und es legt sich hier auch ab. Und wenn Gott uns lehrt, dann gibt es immer ein Ziel. Und jetzt sind wir bereits mitten im Text. Das Ziel, wenn Gott uns lehrt, ist, dass wir Gott selber erkennen. Also, dass wir entdecken, wer ist Gott? In der Erkenntnis seiner selbst, sagt der Text hier. Gott sollen wir erkennen. Das ist das Ziel von unserem Lernen. Um das geht es. Wer ist Gott? Und wie handelt er? Um das geht es. Also ganz ähnlich, es geht also hier mehr um ein Kennenlernen, ganz ähnlich, wie man mit einem Menschen ihn kennenlernen kann und kennenlernen darf. Nun, oftmals in unserem Leben lernen wir Menschen so by the way kennen. Vielleicht, weil wir sie regelmäßig beim Einkaufen treffen, beginnt man vielleicht einmal zu reden und auszutauschen und dann trifft man sie wieder. Und so lernt man einander ein bisschen zu kennen. Und wir haben hier ja dieses Wort, bestimmt erinnert ihr euch, vor 3 Wochen habe ich bereits über dieses Wort gesprochen, erkennen, Erkenntnis. Wisst ihr noch, was ich gesagt habe? Erkenntnis ist Wissen durch Erfahrung. Erkenntnis ist Wissen durch Erfahrung. Und wenn wir jetzt mit Gott so umgehen wie mit unseren zufälligen Bekanntschaften, dann lernen wir ihn auch kennen. Aber einfach ein bisschen langsamer, oder? Aber dieses Wort hier in diesem Text hat noch eine Vorsilbe beigefügt. Es heißt hier Epignosis. Und das bedeutet hier nichts anderes, als dass dieses Wort noch einmal verstärkt wird. Das Erkennen, also Gott kennenlernen durch Erfahrung, wird noch einmal verstärkt. Es bedeutet, dass wir das Objekt, das heißt, das ist Gott in diesem Fall, durchdringen, dass wir ihn versuchen zu begreifen, versuchen zu verstehen. Es ist also von uns her gefragt, dass wir aktiv werden. Von uns her gefragt, dass wir ihn, auf ihn zugehen und ihn kennenlernen wollen. Immer mehr und mehr kennenlernen wollen. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wie gehst du in den Gottesdienst? Bittest du Gott, dass er dir etwas mehr von ihm zeigt? Oder wenn du die Bibel aufschlägst, bittest du Gott, dass er zu dir spricht und zeigt, wie er wirkt, wie er handelt oder wie er ist? Und wenn du zu beten beginnst, bittest du Gott dann, dass er dir begegnet, so wie er ist? Ich hatte Elisabeth schon gekannt. Ich hatte auch schon ein paar Mal mit ihr gesprochen, 3, 4 Mal oder 5, ich weiß nicht mehr so genau. Ist auch schwierig, man redet ja viel, wenn der Tag lang ist, sagt man ja. Aber auf jeden Fall gab es da einen Moment, so um Auffahrt, also um die Zeit von Auffahrt im Jahr 1983, und in diesem Jahr, in dieser Zeit, gab es ein paar Ereignisse, die haben mein Interesse an Elisabeth von normal, beiläufige Bekanntschaft, auf ganz etwas Spezielles hinaufgebracht. Und einer der Auslöser dafür war, dass Elisabeth und ich uns damals entschlossen haben, von einer Lokalität außerhalb von St. Gallen, ungefähr 9,5 Kilometer zu Fuß, miteinander einfach uns auf den Weg zu machen und zu laufen. Und wir haben das gemacht. Und wir brauchten etwas Zeit. Aber die Zeit war eigentlich auch zu knapp. Denn wir haben miteinander gesprochen und wir haben die Zeit ausgekostet. Wir haben geredet und geredet und geredet. Und ich habe Fragen gestellt und sie vermutlich auch, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber auf jeden Fall war das eines der tiefsten Gesprächserlebnisse oder das tiefste, das ich mit ihr auf jeden Fall gehabt habe bis dahin. Und das war der Beginn. Der Beginn von vielen anderen tiefen Gesprächen und wir haben einander kennengelernt. Mehr und mehr und mehr. Und wir hatten viel zu erzählen, natürlich. Und Elisabeth war extrem interessant, ist sie heute noch. Aber ich kenne sie schon ganz gut. Wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Weil mit Gott ist es eigentlich ganz ähnlich. Wir können ihn kennenlernen, wir dürfen ihm begegnen. Und genau um das geht es in diesem Gebet, das Paulus hier aufgeschrieben hat. Es ist klar, Gott können wir nie ganz erfassen, denn Gott ist Gott, oder? Gott ist so, sonst wäre er nicht Gott, wenn wir ihn erfassen könnten, oder? Aber was wir können, ist tiefer und tiefer zu gehen. Und wenn wir Gott nicht erfassen können, hat das noch ein anderer Vorteil. Es gibt immer mehr. Er ist immer spannend und er ist immer interessant. Und es bleibt immer noch Dinge übrig zu erfahren. Gott ist einfach wunderbar, oder? Und so gibt es verschiedene, sage ich mal, Stufen oder Grade, wie man Gott kennenlernen kann. Und wir lesen im Psalm 103, Vers 7. Dort steht, dass es heißt, dass das Volk Israel seinen Gott dadurch kennt, dass es seine Taten gesehen hat. Also sie machen sich ein Bild, dieses Volk macht sich ein Bild von Gott, weil es beurteilt oder bewertet, was sie gesehen hat, was Gott tut. An den Taten, an dem, was jemand tut, kann man jemanden einschätzen, das ist schon so. Aber von Mose heißt es dann im selben Vers, aber Mose kennt Gott in seinen Wegen. Also Mose weiß, warum, weshalb Gott so handelt, wie er gerade jetzt handelt. Die Kenntnis oder die Art und Weise, wie Mose seinen Gott kennt, ist also um einiges tiefer, um einiges intensiver. Und wir lesen auch an einem anderen Ort, dass es heißt, Gott hat mit Mose von Angesicht zu Angesicht gesprochen. Von Angesicht zu Angesicht. Und das ist der Weg. In diese Richtung geht unser Text. Auch wir dürfen Gott von Angesicht zu Angesicht kennenlernen. Und die große Frage ist natürlich, wie? Und Paulus lehrt uns hier, indem er in seinem Gebet zwei Dinge zusammenbringt, also er betet zwei Dinge, die uns als ein Segen entgegenkommen sollen. Und wenn man die zusammennehmen, dann haben wir Kommunikation. Und das Erste, um was Paulus betet, ist, dass Gott uns den Geist schenkt, der Weisheit und der Offenbarung. Und natürlich wissen wir, dieser Geist, den Gott uns schenken soll, das Gebet, das Paulus hier betet, hier geht es um nichts anderes als um den Heiligen Geist. Um den betet Paulus hier. Und er sagt, das ist der Geist, der uns Offenbarung und der uns Weisheit schenken wird. Offenbarung und Weisheit. Was ist Offenbarung? Offenbarung bedeutet, etwas aufzudecken. Etwas aufzudecken. Und wenn ihr jetzt vielleicht in Gedanken an dieses Spiel Memory gedacht habt, ist das ein sehr guter Gedanke. Ihr kennt dieses Spiel, wo man Karten auf den Tisch legt und man hat sie zugedeckt und es gibt immer zwei gleiche Karten, die dasselbe Sujet drauf hat und es geht darum, möglichst viele Paare zu finden. Und dann darf man eine Karte aufdecken. Und dieses Aufdecken ist wie Offenbarung. Das ist das Bild dafür, ein gutes Bild dafür. Gott schenkt uns solche Offenbarung. Und wenn wir da beim Memory sind und aufdecken und sagen, ah, okay, da ist der Blumenstrauß. Ah, da ist der Blumenstrauß, oder? Den hatte ich doch gehabt vorhin, oder? Wo ist jetzt die andere Karte? Und irgendwie so funktioniert das mit Offenbarung. Das ist nicht etwas Hochtrabendes oder Übernatürliches, sondern es passiert in unserem Leben. Aber die Art, wie wir dann darauf reagieren, ist ganz ähnlich. Aha, das hängt so zusammen. Das habe ich so noch gar nie gesehen. Oder, wow, Gott, diese Liebe, die du hier zeigst, genial. Oder das sind solche Dinge, die Gott uns zeigt. Das ist der Weg der Offenbarung, den Gott hier mit uns gehen möchte. Genau, so ungefähr sehen wir das. Aber Paulus betont ja auch den Geist der Weisheit. Also Offenbarung ist das eine, Weisheit das andere. Und Weisheit wächst prozessartig, gehen wir davon aus, das kennen wir. Aber Weisheit wächst eben auch hier, zumindest so wie es die Bibel versteht, nicht dadurch, dass wir Wissen um Wissen um Wissen um Wissen sammeln, sondern Weisheit hat ein Eingangstor. Und dieses Eingangstor ist konkret und klar. Sprüche 1, Vers 7, dort lesen wir, Anfang der Weisheit ist die Furcht Gottes. Ehrfurcht vor Gott zu haben, das öffnet die Möglichkeit, Weisheit zu generieren. Und ja, Ehrfurcht vor Gott zu haben, in dieser Haltung der Abhängigkeit zu bleiben und zu stehen, das schenkt Weisheit. Und letztendlich können wir sagen, Weisheit ist sicher auch gefördert dadurch, dass wir das, was wir von Gott geoffenbart bekommen, Stück für Stück zusammensetzen und zu einem Ganzen oder immer mehr zu einem Ganzen formen können. Weisheit wird wachsen. Und dann ist aber da noch das Zweite. Paulus bittet im Vers 19, dass Gott uns geöffnete Augen des Herzens schenkt. Oder erleuchtete Augen des Herzens. Und das ist das Zweite, oder? Kommunikation, Gott spricht durch den Heiligen Geist, aber er spricht zu uns und wir, die Menschen, wir brauchen geöffnete Augen des Herzens. Erleuchtete Augen des Herzens. Und erst dann, wenn beides da ist, wenn Offenbarung kommt und unsere Augen erleuchtet sind, offen sind zu empfangen, dann können wir verstehen, dann können wir lernen, dann werden wir auferbaut. Und natürlich ist die Frage jetzt, wie können wir lernen, beantwortet worden? Wir lernen der Bibel entsprechend, lernen wir, durch Offenbarung. Also die Antwort auf, wie können wir wissen, ist nicht primär durch Information, sondern durch Offenbarung. Das ist der biblische Weg. Zweitens, bist du bereit, von Gott zu lernen? Wir können es nicht machen, dass Gott sich offenbart. Er ist Gott. Er ist souverän. Er macht das gerne. Aber er macht es nicht, wenn wir das fordern. Aber wir können natürlich uns auf Gott zubewegen. Das ist eben dann auch unseren Teil der Kommunikation. Wir können uns auf Gott zubewegen und diese Offenheit versuchen zu bringen und entgegenzubringen, so dass eben Gott die Offenbarung uns auch schenken kann. Und auch hier ist Paulus wieder sehr konkret. In diesem Gebet zeigt er uns, oder er macht es uns im Grunde genommen vor, drei Schritte, wie wir hier diese Offenheit bei uns erreichen können. Und der erste Schritt davon ist Gebet. Paulus betet. Er betet um den Geist der Weisheit und der Offenbarung. Und genau das ist der Schritt, den wir machen können, wir machen sollen, dürfen, um auf Gott zuzugehen, um aktiv ihn zu erfassen, ihm zu begegnen. Wir suchen das Gespräch mit ihm. Wir lesen im Neuen Testament, ich denke, es ist im Matthäusevangelium, wo es heißt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Und was hier geschrieben ist, ist ein Prozess des sich auf Gott zubewegens. Wir wollen Gott näher kommen, indem wir beten, indem wir bitten und wir bekommen, aber indem wir ihn suchen und wir werden ihn finden. Und indem wir bei ihm anklopfen, und er wird uns auftun und wird uns mehr und mehr von ihm erzählen. Wir sehen das bildhaft bereits im Alten Testament. Wir wissen ja, oder ich denke, die meisten von uns erinnern uns daran, dass Mose damals mit dem Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist und dann hat er so ein Zeltheiligtum aufgestellt. Und wenn Mose jetzt zu Gott kommen wollte, weil er eine Antwort suchte, ist er in dieses Zeltheiligtum gegangen und ist dort Gott begegnet. Und Gott hat zu ihm gesprochen, Mose ist wieder herausgekommen, sein Gesicht hat dann geleuchtet, oder? So lesen wir es zum Beispiel im 2. Mose 33, Vers 11, hat geleuchtet und er hat dann den Menschen gesagt, was Gott ihm gesagt hat. Aber dort lesen wir noch etwas anderes. Dort geht es noch um Josua. Und von Josua heißt es, er ist in das Zelt gegangen und geblieben. Und geblieben. Tag und Nacht. Wie lange, das wissen wir nicht. Aber er ist dort vor Gott geblieben. Und ich denke, diese Leidenschaft, uns Gott zu nähern, die dürfen wir unbedingt umsetzen. Vor Gott zu bleiben, das dürfen wir unbedingt machen. Ich habe von Beginn weg, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, habe ich immer sehr viel Zeit versucht einzusetzen, um ihm zu begegnen, mit ihm im Gespräch zu sein. Ich erinnere mich an die Jüngerschaftsschule, etwa 3 Jahre später, da gab es einen Gebetsraum. Ich war Stunden in diesem Gebetsraum, einfach um Gott zu begegnen. Und auch später habe ich durch Gebets- und Fastentage oder Gebetszeiten habe ich immer wieder versucht, Gott nahe zu sein und nahe zu kommen. Und auch jetzt habe ich wieder damit begonnen, regelmäßig stille Halbtage durchzuführen, um so einfach Gott zu begegnen. Denn das hilft uns, Gott kennenzulernen. Und selbst in der Situation, wenn ich auf Gott zugehe, Zeit ihm widme und von mir aus gesehen nichts erlebe, keine Offenbarung, keine große Erkenntnis, selbst dann tut es mir gut. Und selbst dann lerne ich irgendwie Gottes Wesen kennen, einfach im Sein vor ihm, im Bleiben vor ihm. Und das Zweite ist die Person des Heiligen Geistes. Wir wissen ja, der Heilige Geist ist Gott. Er ist die dritte Person der Dreieinigkeit. Wir wissen auch, er ist eine Person. Wir wissen das. Und wir wissen auch, wie sich das ungefähr aufteilt, wenn wir unser Vater unser beten, das Jesus uns gelehrt hat zu beten, dann beten wir ja unser Vater, der du bist in den Himmeln. Also der Vater ist in den Himmeln, oder? Und wir wissen auch, wo Jesus ist. Jesus, so sagt es die Schrift, sitzt zur Rechten des Vaters. Und der Heilige Geist, von dem wissen wir auch, wo er ist. Er ist nämlich an Pfingsten auf die Erde ausgegossen worden oder ist auf die Erde gekommen, für die Gemeinde. Auf die Gemeinde. Es ist also der Heilige Geist, der uns sehr nahe ist hier. Und wenn wir wissen, dass er eine Person ist, dann frage ich mich manchmal, wie begegnen wir dem Heiligen Geist? Er wirkt in, an und durch uns. Kann es dann sein, dass wir ihn als Person oft links liegen lassen? Also ich weiß nicht, ob das deine Art ist, aber ich würde das nicht als das empfinden, was gut ist. Beschäftigen wir uns mit dem Heiligen Geist. Wir wissen nämlich von ihm in Römer 8, Vers 26, dass er es ist, der für uns einsteht, der weiß, was wir denken und uns diese Gebete übersetzt zu Gott. Und wir wissen in 1. Korinther 2, Vers 10, wissen wir, dass der Heilige Geist derjenige ist, der die Tiefen der Gottheit kennt. Und genau wie wir das hier im Epheser 1, Vers 19 und 20 haben, und sie uns offenbaren kann und möchte. Also, 1. Korinther 1, Vers 20. Und hier Römer 8, Vers 26. Das ist die Art und Weise, wie wir kommunizieren oder wie Kommunikation mit Gott funktioniert. Wenn wir nicht mit dem Heiligen Geist reden, wenn wir mit Jesus, wenn wir mit dem Vater reden, passiert es trotzdem über ihn. Ich denke, das ist gut zu wissen. Und die Bibel, sie lehrt uns ja, wie wir mit dem Geist Gottes umgehen sollen. Wir wissen, dass wir den Heiligen Geist nicht auslöschen sollen, nicht dämpfen. Es wird uns auch gesagt, wir sollen ihn nicht betrüben, sondern es heißt, wir sollen offen sein für ihn. Und wir sollen uns immer wieder neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Raum geben. Er soll die Kontrolle haben. Und wir sollen in ihm wandeln, im Heiligen Geist wandeln. Noch eine Frage heute. Weißt du, wie du vom Heiligen Geist erfüllt in ihm wandelst? Und dann ist etwas Drittes, was Paulus uns hier lehrt. Die geschlossenen Augen unseres Herzens oder die Augen, die nicht alles sehen, die kommen daher, dass wir eben mit anderen Dingen oft zugedeckt sind. Also was uns unsere Augen hindert am Sehen, das können diese Dinge sein wie Sünde, das können diese Dinge sein wie Informationen, die wir haben, die wichtig für uns sind, die aber das Wissen von Gott oder die Erkenntnis von Gott überlagert, zudecken. Das kann aber auch Dinge sein, die uns einfach wichtiger sind, nach denen wir mehr Lust haben als zum Beispiel auf die Gemeinschaft mit Gott. Und diese Dinge, die dürfen wir, sollen wir auch auf die Seite tun, weil das hindert uns am Sehen. Von daher ist es schon wichtig, dass wir handeln und Sünde zur Vergebung bringen. Und dass wir ihm neu Raum geben, ihm, Gott, dem Heiligen Geist. Und es ist schon wichtig, dass wir eben unser Denken immer mehr ausrichten nach dem Wort Gottes. Römer 12, Vers 2 ermutigt uns, unser Denken zu erneuern. Und es ist schon wichtig, dass wir mit den Lüsten, die uns wegziehen von Gott, umgehen und sie unter Gottes Herrschaft stellen. Und auch wir die Autorität über solche Dinge nehmen und uns so ausrichten, wie es gut ist vor Gott. Ihr habt gemerkt, in all dem, wie Gott uns lehrt, fehlt im Grunde genommen eine Sache. Und das ist das Wort. Es erscheint hier nirgends. Paulus greift in diesem Moment nicht auf das Wort zurück. Und ich denke, das hat auch einen Grund. Trotzdem, ich glaube, es ist ganz klar und wichtig und für uns ohne Frage, durch das Wort werden wir von Gott lernen können. Nehmen wir es, führen wir es uns zu, lernen wir es auswendig, bewegen das Wort Gottes in unserem Herzen. Aber wir dürfen auch wissen, das Wort Gottes ist Offenbarung von Gott. Objektive Offenbarung. Das Einzige, was wir haben, so. Aber es ist nicht Gott. Ich denke, das ist wichtig, weil es geht auch darum, was wir lernen sollen, ist Gott kennenzulernen. Und das Wort ist das beste Mittel, das es dafür gibt, und das Gebet und was ich jetzt gesagt habe, aber es geht darum, Gott kennenzulernen. Drittens, freue dich über seine Offenbarung. Wenn Gott uns mit Offenbarung beschenkt, kann das alles Mögliche sein. Das können Zusammenhänge sein, von denen wir nie geträumt haben, dass Gott überhaupt Wert auf solche Dinge legt. Es kann etwas völlig Überraschendes sein. Wir lesen in Jeremia, ich glaube 31, Vers 3 ist es, dort heißt es, rufe mich an und ich werde dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du noch nichts weißt. Gott möchte uns zeigen, wer er ist, wie er handelt. Und er macht das durch Offenbarung. Und ja, Offenbarung kann uns überraschen, denn seine Gedanken, Gottes Gedanken, sind viel höher als unsere Gedanken. Und deshalb ist es so interessant, mit Gott vorwärts zu gehen. Aber neben dem Ansatz, dass wir Gott besser kennenlernen sollen, oder dem Hauptziel, macht uns Paulus hier in diesem Text noch einmal zusätzlich drei Fenster auf. Drei Fenster, in denen Gott uns ganz besondere Offenbarung schenken möchte. Und das ist zuerst einmal Hoffnung. Gott will, dass wir Hoffnung haben. Egal, was für Umstände gerade sind. Egal, wie viel Krieg, wie viel Seuchen oder wie viel Inflation. Spielt Gott keine Rolle. Mit Gott haben wir Hoffnung. Das Evangelium ist eine Botschaft der Hoffnung. Immer. Denn Gott ist ein Gott, der rettet. Oder? Er rettet auch aus solchen Situationen heraus. Das kann er. Er kann mit einem Wort kann er eine Seuche zum Ende bringen. Punkt. Fertig. Kann er. Und falls er es nicht tut, ist immer noch Hoffnung. Auf jeden Fall. Denn wir gehen auf ein Ziel zu und das ist die Ewigkeit mit Jesus. Und dort bleibt die Hoffnung. Und dort alles, was wir hier gerne gehabt hätten, Frieden, Ruhe, Gerechtigkeit und all diese Dinge, dort haben wir sie. Dort haben wir nicht nur die Hoffnung, jetzt haben wir die Hoffnung darauf, dass wir das einst haben werden. Gott mit uns. Abwesenheit von Schmerz, das ist die Zukunft. Aber Hoffnung ist auch heute hier, weil Gott bleibt Gott. Und er ist derselbe, wir wissen das. Es ist die Hoffnung unserer Berufung, sagt Paulus hier. Und unsere Berufung ist, dass er uns, Gott uns, herausgerufen hat aus dieser Gesellschaft hinein in die Gemeinde, in sein Volk. Das ist die Grundberufung, die haben wir alle. Aber dann gibt es noch diese spezielle Berufung, die Gott dir auf dein Herz gelegt hat. Auch da ist die Hoffnung. Und diese Hoffnung, gib nicht auf. Bis zum letzten Tag. Gott ist dabei, diese Berufung umzusetzen. Geh mit ihm vorwärts. Und das zweite Fenster ist, wir sind erbberechtigt. Und was wir sehen, ist eben der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes. Der Reichtum der Herrlichkeit unseres Erbes. Was bedeutet das schon wieder? Ja, wir sind erbberechtigt, hier und jetzt bereits. Christus hat uns freigemacht vom Tod, freigemacht von der Sünde, freigemacht vom Gesetz, freigemacht vom Fluch. Hat uns freigemacht davon. Und er hat uns in ein neues Leben gestellt. Er hat uns in seinen Sieg hineingestellt. Er hat uns in seine Bewahrung, in seinen Schutz hineingestellt. Er ist es, der uns beschützen möchte, versorgen möchte. Er ist es, der uns beschenkt mit seiner Gnade ohne Ende. Das steht alles da drin. Das ist unser Erbe hier und es ist noch größer. Und ja, es ist wie ein Prozess. Wir brauchen dieses Erbe, uns anzueignen. Wir dürfen, sollen und können wachsen und einen Punkt nach dem anderen einnehmen. Im Galaterbrief lesen wir, dass der Erbe, wenn er mündig geworden ist, sein Erbe in Besitz bekommen kann. Geistliche Mündigkeit. Es ist ein Wachstumsprozess. Aber auch hier, letztendlich, ist das Erbe in der Ewigkeit. Einmal mehr, auch hier ist diese Dimension offen. Sie bleibt offen und sie zeigt dorthin. Und dann ist da noch dieses dritte Fenster, das Paulus hier uns öffnet. Die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden. Allein darüber könnte man mehrere Predigten halten. Was ist die überragende Größe seiner Kraft? Die nächsten Verse, Vers 20 bis 23, geben uns einen Hinweis. Er vergleicht diese Kraft, die an uns, den Glaubenden, wirksam ist, mit der Kraft, die Jesus Christus von den Toten auferstehen hat lassen. Und er vergleicht diese Kraft mit derselben Kraft, mit der Gott alle Mächte, alle Namen im Himmel und auf Erden unter seine Füße gestellt hat. Und er vergleicht diese Kraft letztendlich mit der Kraft, mit der Gott letztendlich für uns die Kirche das Haupt ist des Leibes und von ihm her alles erfüllt im Leib und durch den Leib alles erfüllt und alles zusammenfasst in Christus letztendlich. Also, ich habe das gelesen, ich mache mir ein paar Vorstellungen, ich habe ein paar Auslegungen dazu gelesen und ich habe noch kaum eine Ahnung, was damit gemeint ist. Aber es ist einfach etwas Großes. Wie Paulus hier sagt, die überragende Größe seiner Kraft. Wie können wir das verstehen? Und wie wird das in uns wirksam? Hey, es gibt noch so viel zu entdecken bei Gott. Geh auf ihn zu. Und wir haben ja gelernt oder wir haben ja gehört heute, wie wir das tun können. Es geht nicht darum, Informationen zu sammeln zuerst. Das kommt von selbst. Es geht darum, dass wir das, was Gott uns offenbart, aufnehmen. Und es geht darum, dass wir das fördern, indem wir Gott im Gebet suchen, mit dem Heiligen Geist unterwegs sind und dass wir das, was uns am Sehen hindert, wegtun. Und dann können wir in diese drei Bereiche hineinstoßen. Gott erkennen, in seiner selbst zuerst. Und dann die Hoffnung und das Erbe und dann die überragende Größe seiner Kraft. Lasst uns hier vorwärts gehen miteinander. Und jetzt kommt die Einleitung zum Spiel. Heini hat uns sehr eindrücklich weitergegeben, dass es wichtig ist, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun. Amen.